sehr, sehr interessant. Und wir starten jetzt unseren traditionellen 12 Uhr wunderlich. Ich denke, ihr seid alle Fans davon. Und dann danach werden wir mal mit unserem Außenreporter sprechen.
Welche seit Montag stattfand.
So, welcome to our radio telephone guests. Who have we there?
Hi.
Well, the first one you have is Smaction. I'm Scott Miller, reporting from Los Angeles, California, in the United States. And a couple things going on. I wanted to just give you a perspective. We just had a conference over here on the West Coast called TourCon.
Smaction, sorry, just a second. We have a second guest here, HC.
Yeah, hi, but I think I just let SM Action talk about.
Yeah, okay, then go on.
Okay, I was talking about TourCon, and it's a conference that was held in San Diego. It's put on by David Holton, also known as Hikari. He gave a talk earlier this year, actually, at Black Hat Federal in Washington, D.C., where he had broken some encryption on GSM communications on phones. But he holds an annual conference in coming spring in Seattle, and that's not a phenomena that's in the United States too often. I know they're much more common in Europe, but hacker camps have not been the big thing in the United States as they have over in Europe. And this one is going to be held in an abandoned missile silo that the government sold as surplus property. It no longer has missiles in it. Some other things going on, of course, the continuing stuff with DNS, and Dean Kaminsky also spoke on that. He's given that talk at several locations now, and patches are out for that, but it still continues to be a source of discussion at all the cons here in the United States.
Okay, so I didn't hear everything, unfortunately, because the audio quality is pretty poor. So you were just talking about the upcoming hacker event in the United States, right?
Yes, it's going to be at Hacker Camp, which is a little different. You know, we have a lot of cons here, of course, DEF CON and others, little small cons like Nauticon and TourCon and things all around the country. But hacker camps have not been the phenomena here that they've been in Europe. So this is one of the first ones that I can recall actually being held here. And it's going to be up in the Seattle area. It's actually going to be about 3 hours south of Seattle. But what makes this one a little unique is the site for the camp is an abandoned missile silo that the government sells because they no longer need to have missiles there.
Okay, so you have been inspired by the CCC camp?
Yes, it's Hikari and his group. Yes, that's definitely where they're taking it from, is that how these things have worked in Europe. And actually, we were talking about... in general, things that have been around in the United States, how we look at phenomena like DEF CON and all the cons like that, but of course CCC predated them all.
Okay. Have you been at the camp, at the CCC camp 2007?
I have not. Several of the people that I met at DEF CON were on their way to that camp when they returned, but I have not attended one. So I'm actually looking forward to being able to test one out in America here next spring.
Okay, but you have attended some conferences in Europe, probably?
Yes.
Okay,
mostly I stay in the United States. I mean, okay. Almost exclusively now.
Yeah, could you tell us some of the differences between European hacker events and hacker events in the United States?
Well, there's no problems with that, but the wildness, I think the Americans, we still have you beat a little bit on some of the more bizarre things that go on. But on a more serious note, the main differences that I find is that at an American con, it's kind of like a buffet. There's like different talks. You know, you have 10 different talks, they'll be on 10 totally different things. Many of the European talks, it's been my experience, and I realize this is a broad generalization, that they're more centered around a specific theme. You know, now the camps, from what I've talked to people about, seem to be different. The camps seem to be a little more, you know, much more varied in the topics that are covered at any one conference.
Okay. So do you have a main theme for this event, for this camp?
As far as I know, it has not been put out yet. It was really only announced that they were going to have this pretty much last weekend at TourCon in San Diego. So this is fresh news, and there haven't been more details other than the location, other than who's putting it on, and also that it was an old missile thing. Now, one thing that I understand from the camps in Europe, particularly the CCC camps, is unlike a con where you can go and you can just listen to talks and listen to people and maybe never say a word, in a camp you kind of have to come prepared at least to help in somebody's talk. You know, every participant that, you know, has to present in some way a little bit. And so I'm a little nervous about that for the spring, because I'm not quite sure what I would be able to talk about.
Okay, that sounds interesting. Can you describe us how that works? I just come there and I have to talk about something?
Well, no, I don't think you have to come there and talk about something, but I think it, and I mean, it could be as short as 5 minutes, right? You know, you have to be able to have some topic, and if you're really still too shy or unsure of yourself to even talk about something for 5 minutes, you have to be prepared either by lending a computer or putting up a PowerPoint presentation or something to help with someone else's presentation. The point is that all the participants participate, really breaking down the wall between presenters and attendees.
Okay, sounds like a nice idea to me.
Yeah, I'm looking forward to it. And like I said, it's taken from a camp idea that's much more a European phenomenon.
Okay,
now,
I didn't catch the date.
When
will it take place?
It'll be in Seattle, it will be in the spring, and I don't have exact dates for you. Check the website www.tourcon.org, and updates will be posted there.
All right.
And then I understand the rest of the topic you've been talking about tonight is amateur radio.
Exactly. So we've been talking about that for about an hour now, but we mostly discussed the European scene. Maybe you can tell us something about the American scene.
Well, I am WA6CGO. That's my amateur radio license. I have an advanced class, which I have the distinction of. That license class no longer exists. Like most of the countries in the ITU, you know, we're moving towards almost, you know, to no code for amateur radio licenses. And back when I got my license, you had to have code even for a novice class. And all the other classes had higher speeds, but almost everything. I think that they've really cut down the amount of Morse code. I'm one of those old timers that feels it. You should still be required to be more than just basic proficiency in Morse code, because the fact is that even though you may not use it very often, it is the simplest and most efficient use of power if you're in an emergency situation or a general communication situation. So I think everyone should know how to use it. And also, of course, it's pretty much more understood internationally than, say, anything you would be saying on a packet over sideband or anything like that. Here in the United States, the big group is the American Radio Relay League. You know, they're like the amateur association. They put out the amateur magazines and, you know, and things like that. But they haven't had too much news lately. You know, most of the things that were really big in amateur radio had to do with the realignment of bandwidth, especially VHF and UHF and above. And that was all kind of hammered out or run over amateurs because they really didn't do too well, you know, in the late 80s. And now it's just all this stuff taking effect. Bigger news here than changes for amateurs on their spectrum and stuff is, of course, we're finally making the switch to digital television in February 2009.
Okay, so let's go back to the Morsing thing again.
Yes.
Why do you think people should be required to learn it? Why not just build radios that can do it automatically?
Well, you know, I certainly don't hate it. I certainly don't discourage anyone from building a machine to do things that make things easier or automatic, but I think when you're training an operator, which after all is what we're doing with amateur radio, what you have to be tested on is not just what you're going to be able to buy tools and use, but so that you can really contribute to, you know, to the field. In other words, we know that someone is probably not going to sit around and use a straight key, although frankly, when I get on the air every so often, that's what I do because, of course, I was trained that way and I find it enjoyable. But I think you need to know the basics, even though, of course, as an amateur radio operator, you use way beyond the basics. It's kind of like saying, well, you know, in math class, you know, I don't need to learn to add and subtract because I have a calculator for that. Why not just make sure everyone has a calculator? Well, but you can't go on to other things if you don't really know how that, you know, not necessarily how the calculator works, but how to add and subtract. So that's kind of how I see Morse code as its participation in the radio field. And also, of course, it's international more than any of the languages. We all, you know, it all uses, you know, the English kind of alphabet. We know most of the abbreviations. So that's why I would encourage people, whether it's required or not, to become proficient in Morse code.
Okay. SM Action. We have guests here in our studio, and they will also talk to you. And first, I will announce Marke. Is there anything? What do you want to say?
Yeah, hi there. It's DK7MS, and I really appreciate what you're saying because it's almost the same as we have over here. And it's like Morse code. You're not forced to learn Morse code anymore, but some people still do. And of course, it makes things much, much easier than not to knowing what kind of relay was opened right now.
Yes, in terms of teaching people, of course, the simplest kind of rig to teach people to build a radio, of course, is continuous wave.
Precisely.
Yeah, and are there anyone else who want to talk to SM Action? Hey, 48, this is a discussion all over the global...
SM, did you hear that shaking head?
No. No, there's no webcam set up on Skype, so I can't hear the shaking head.
He's frightened.
And the Skype quality is not so good, so let's talk about this topic on 80 meters. I think it's better.
Yeah. Well, I'm going to continue listening, but I know with the bad quality, you want to talk to your other guests, and I'll remain on for a while. So if you need a North American perspective on anything, I want to remind your listeners about my English show, though, if I may, and that is at www.usualsuspectsradio.com. And we do a show every Friday. It's in the middle of the night for all of you because it's 6 p.m. Pacific time in the United States. We do an hour of sports from 6 to 7, and then, of course, technology from 7 to 8. And while we're still working out some of the technical difficulties of keeping you guys awake till the middle of the night, of course, we're going to be having a guest from C-Radar Radio on each week, just like I participate when your show is on. So we'll get a European perspective in the United States.
Thanks for calling, and I think somebody will on your show today from us.
Okay, great.
Yo, bye.
Bye.
And SM Action, keep in mind, we are nerds, so we live in the night.
I will keep that in mind, so we'll have someone on tomorrow evening. And once again, this is Scott Miller, SM Action. We're coming to you from Los Angeles, California, in the United States.
Yeah. Great to have you here on the air, and now I will play another strange music song on my... ich kann ja wieder auf Deutsch. Jetzt spiele ich wieder irgendeinen schrägen Musiksong aus meiner Sammlung, und danach werden wir uns mit dem Interview von, wie war das, Wetterfrosch?
Genau, Wetterfrosch hat letzte Woche mit mir ein Interview geführt, da ging es um das Telekom-Paket, was im Europäischen Parlament verabschiedet worden ist, und das werden wir nachher spielen. Und wir haben noch einen weiteren Telefongast nachher, das heißt DJ Spock wird sich einklinken in die Sendung und wird erzählen von seinem Bericht. Also wir waren bei der ESA gewesen, im Kontrollzentrum, hat da ein bisschen zugeguckt und bei Pressekonferenzen dabei gewesen. Ja, also es wird noch spannend heute Abend.
Ja, aber erst wenn wir nochmal ein bisschen was Melodisches nachschieben.
This is called I Never Wanted You.
So, am Mikrofon über Telefon zugeschaltet, begrüßen wir Wetterfrosch.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Wir haben uns gestern Abend in Hamburg gesehen, deswegen sind wir per Du, beziehungsweise sprechen wir uns mehr Nicknames an, wie es so üblich ist, haben wir vorhin schon ein bisschen erzählt. Für alle, die später zugehört haben, im Studio hier ist HC und Goffer und wir haben Wetterfrosch und du bist Blogger, als erstmal um dich vorzustellen.
Ja, ich blogge mit beim Blog von Netzpolitik.org. Das macht hauptsächlich der Markus Beckedahl eigentlich und ich mache da hin und wieder auch mal was. Und ansonsten bin ich eigentlich Mitglied im Chaos Computer Club und auch ein bisschen bei der Grünen Jugend, mache da so ein bisschen diesen vagen Sprung zwischen parteipolitisch so ein bisschen assoziiert sein und im Club sein und komme eigentlich aus Berlin und wohne eben derzeit in Hamburg und bin da so auch im Clubleben sozialisiert.
So, also wir haben schon in der letzten Zeit gemerkt in diesem Jahr, dass alles ein bisschen politischer wird. Es sind in Deutschland Gesetzesvorlagen eingebracht worden, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Da gab es Initiativen, die gesagt haben, okay, wir brauchen eine Unterschriftenaktion, wir wollen die Vorratsdatenspeicherung stoppen. Das Bundesverfassungsgericht hat eben auch in Teilen das Ganze bestätigt und es wird also wird nachkontrolliert vom Bundesverfassungsgericht. Nichtsdestotrotz soll die Vorratsdatenspeicherung am 1. Januar offiziell eigentlich noch in Kraft treten. Und das sind alles Gesetze, die eigentlich so jetzt in Deutschland, in Berlin beschlossen worden sind. Jetzt habe ich gestern
von... Muss ich gleich korrigieren?
Ja, dann bitte.
Also die Vorratsdatenspeicherung gilt europaweit und führt auf eine EU-Richtlinie zurück. Und das Thema, worüber wir nachher reden, ist ja auch ein EU-Thema derzeit. Und man muss auch merken, die EU hat eine große Bedeutung. Man sagt, 60% oder 80% der im Bundestag beschlossenen Gesetze, also ich weiß jetzt nicht, ob da die Lines of Code oder die Funktionen gezählt werden, sind Umsetzungen von EU-Richtlinien. Das heißt, der Bundestag hat da nur einen sehr, sehr begrenzten Umsetzungsspielraum und muss die grundsätzlichen Regelungen übernehmen und hat dann da keinen Einfluss mehr, wenn so eine EU-Richtlinie gekommen ist. Mhm. Und wenn man jetzt mal kurz nachdenkt, wie viel man so in den Nachrichten, in der Berichterstattung über Gesetzesgebung auf EU-Ebene erfährt im Vergleich zu irgendwie aktuell Haushaltsstreit in Deutschland oder so, ist das doch ein bisschen unfair, wenn man so will, wenn man das wirklich verfolgen will.
Genau, das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Noch kurz, die Vorratsdatenspeicherung ist schon teilweise in Kraft. Seit 1. Januar diesen Jahres gilt sie für die Telefongespräche und erst ab 1. Januar nächsten Jahres dann für die Internet-Mails sowie Einwahlen. Und was das Verfassungsgericht jetzt geurteilt hat, die haben halt sozusagen ein Spontanurteil erlassen, gesagt sozusagen, dass eine strengste Striktbindung an die Daten gegeben sein muss und sozusagen da streitbare Straftaten, weshalb man die Daten hätte erfragen können, eben auf jeden Fall nicht als Begründung ausreichen, um jetzt bis zum Urteil, was das Verfassungsgericht vielleicht noch dieses Jahr, wahrscheinlich eher nächstes Jahr fällen wird, abgefragt werden.
Ja, ich wollte eigentlich hinaus, dass so die Aufnahme oder dieses Gesetz ist eigentlich erst so richtig von den ganzen Gruppen aufgenommen worden, als es in den Bundestag verabschiedet worden ist. Also es war so eher so eine Initiative in Berlin und da haben die Leute auf einmal gemerkt, oh, da passiert was, wir schreien dagegen auf, wir machen was, wir machen Unterschriftenaktionen, wir machen Demos, wie zum Beispiel die große Demo Freiheit statt Angst, die jetzt auch im Oktober in Berlin stattfindet. Dafür wollte man gerade nochmal Werbung machen vorweg, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen.
Sehr gut, sehr gut.
Das ist ja diesmal auch ein europaweites Projekt, also der offizielle Titel heißt ja Freedom Not Fear.
Mittlerweile ein weltweites
Projekt, weltweit, genau,
also auch in Südamerika, Nordamerika, ich glaube auf jedem Kontinent wird es eine Veranstaltung geben.
Und die große Veranstaltung in Deutschland ist am 11. Oktober in Berlin. Mhm. Da trifft man sich
am Alex. Am Bundestag vorbei, zumindest ist die Route bislang so genehmigt, bis auf weiteres zum Brandenburger Tor.
Es gibt einen Sternlauf oder Sternfahrt. Aus jeder Stadt gibt es im Moment Busaktionen. Das heißt, man kann sich einen Platz mieten. Zentral organisiert, die Demo wird also von mehreren Organisationen, Parteien, sonstiges, also überparteilich eigentlich organisiert. Und es gibt jede Menge freie Plätze beim AK Vorratsdatenspeicherung noch.
Und ja, genau, beim Föbut, das kann man alles bestellen unter shop.föbut.org. Föbut schreibt man S-O-E-B-U-D. Zur Not eben auch noch nachzulesen auf der Seite des AK Vorratsdatenspeicherung.
Genau, das beides sind eingetragene Vereine bzw. Organisationen. Also,
der AK jetzt, noch nicht.
Ja, aber wir müssen hier trennen von wegen Werbung. Also wir machen hier keine Werbung, sondern es ist so eine Selbstorganisation zum Selbstkostenpreis und so weiter. Also es verdient da keiner Geld dran. Das ist wichtig, uns im Radio zu sagen, genau. So, und wie gesagt, also Vorratsdatenspeicherung war eigentlich mehr so der Aufschrei von wegen, ja, in Berlin passiert das. Und wie du gesagt hast, wie du mich berechtigt hattest, ist das Ding eigentlich schon viel früher gewesen und kam eben aus dem EU-Parlament. Und da ist genau das Gleiche wieder jetzt, was die Woche passiert. Da ist eine Aktion oder da passiert was im EU-Parlament und eigentlich kriegt es in Deutschland so keiner mit. Wenn nicht so Leute wie du, wird der Frosch auf eurem Blog, da netzpolitik.org, dagegen angeht und da die Blogger mobilisiert, die Gruppen wie den Chaos Computer Club mobilisiert. Und erzähl doch mal ein bisschen, was da genau ist.
Genau, erstmal vielleicht sozusagen, was konkret ansteht, um mal sozusagen den Spannungsbogen schon mal ein bisschen. Es geht um das Telekom-Paket. Das ist eine von vielen EU-Richtlinien eben. Also das macht es ja eben auch immer schwieriger. Also früher war das schon in Deutschland immer so, wenn man hat erst angefangen, das richtig zu registrieren und man wusste auch erst richtig, was kommt, nachdem es verabschiedet war, so wirklich.
Und da muss ich
halt diese EU-Geschichte nochmal viel fieser, weil das halt also um zivilgesellschaftlich sich daran zu beteiligen, weil es eben die EU so weit ferner liegt und das alles noch Jahre vorher passiert.
Genau, nur mal eine kurze Frage. Telekom-Paket ist also nicht Deutsche Telekom, sondern ist es Telekommunikationspaket gemeint, ne?
Genau, es geht um die Telekommunikationsgesetze der einzelnen Länder. Also die EU hat ja sozusagen als Tendenz und Bestreben, harmonische Gesetzesgebung innerhalb der EU zu schaffen. Und da werden halt im Zuge dessen immer wieder in bestimmten Themen die Gesetze alle paar Jahre neu angepasst, eben durch Richtlinien, das sind den Beschlüsse der EU. Die werden zwischen der EU-Kommission und dem Europaparlament gefällt, also das sind zwei Gremien. Das eine, die Kommission, besteht aus Vertretern der jeweiligen Regierungen der Länder, also in unserem Fall die Bundesregierung, da schickt da Vertreter hin, und das EU-Parlament wird eben vom Volke direkt gewählt. Und die spielen sich halt immer so den Ball hin und her, und das Telekom-Paket ist jetzt entstanden, also eigentlich als Eingabe von der EU-Kommission. Die haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mal wieder die Telekommunikationsgesetze harmonisieren. Und das ist an sich auch eine sehr gute Sache, dieses Paket. Also zu über 90% kann man sagen, stehen da gute Sachen drin. Solche Sachen wie, dass Provider Verträge anbieten müssen, Mobiltelefonprovider oder andere Telefonprovider, die auch nur auf 12 Monate gelten. Nicht wie bislang üblich 24, kaum ein Provider hat Angebote für 12 Monate oder wenn dann nur sehr schlechte. Und um das sozusagen verbraucherfreundlicher zu machen, werden dann auch solche Gesetze gemacht. Und es ist auch ziemlich nerd-kompatibel, wenn man so will. Denn ein Thema ist auch, dass Roaming-Kosten wieder mal gesenkt werden sollen, insbesondere für den Datenverkehr im Ausland. Also wer schon mal im Ausland Mails abgerufen hat und dann sich danach die Rechnung über, also in der Regel dreistelligen Betrag angeschaut hat, obwohl man nur wenige Tage auswärts war, der weiß, dass das wirklich wehtut. Und das sind Sachen, die da drinstehen. Und aus dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission war das eigentlich auch ziemlich dufte, was da alles so drin war, und gar nicht so böse, wie wir das jetzt erachten. Denn was da jetzt zunehmend reinkommt, auf Bestreben der Urheberrechtsindustrie im Regelfall, also Musik- und Filmindustrie, durch den Lobbyismus, sind folgende Punkte. Zum einen wollen sie sozusagen Internetfilterung, also wirklich Maßnahmen, ähnlich wie in China, aber nicht nur nach außen, sondern innerhalb der ganzen EU einrichten, um eben bestimmte Urheberrechtsdelikte verhindern zu können. Zumindest bilden sie sich ein, dass es möglich wäre, technisch einfach solche Phänomene wie File-Sharing zu verbieten, beziehungsweise ist File-Sharing nicht verboten. Das haben auch Gerichte geurteilt, weil so leicht ist das alles gar nicht. Bei File-Sharing kann man ja auch legal Dinge austauschen. Wie du sagtest, die Musik, die gerade lief, steht unter einer freien Lizenz, und dementsprechend ist es auch erlaubt, über Tauschbörsen zu tauschen. Und insofern haben Tauschbörsen nur die Funktion einer Post, wenn man so will, und letztlich gilt das auch für Telefonprovider. Eine Post ist ja auch nicht verpflichtet, jedes Paket zu öffnen und zu schauen, ob da drin irgendwie Drogen verschickt werden oder ähnliches. Und dementsprechend ist das eigentlich nicht wirklich haltbar, was sie da fordern, aber viele Politiker, gerade auch eher Konservative, fahren darauf ab und sagen, wir müssen da was tun, und wissen halt auch nicht genauso, was sie da tun auf einer technischen Ebene, weshalb eben auch technisch versiertere Menschen da hier mehr angesprochen sind, sich damit zu beschäftigen. Und ein anderer Punkt neben der Internetfilterung ist halt die Forderung, the graduated response, das heißt graduelle Antwort, beziehungsweise ist auch genannt worden, three strikes and you are out, drei Schläge und du fliegst raus. Wenn du dreimal angezeigt wirst oder abgemahnt wirst wegen File-Sharing, soll dein Internetanschluss gesperrt werden. Das ist so eine Forderung. Oder, also die kommt eigentlich aus Frankreich, dort in der nationalen Debatte über File-Sharing entstanden als Vorschlag. Und das bringen die Franzosen jetzt dann ein bisschen auf EU-Ebene mehr ein. Und das sind sozusagen zwei Kernpunkte, gegen die wir da argumentieren.
Jetzt mal so von der Historie betrachtet, wenn man danach guckt, nach dem Telekom-Paket, dann sieht man ja auf den meisten Seiten Stichtag 1. Juli. Also am 1. Juli gab es auch schon mal so einen Aufruf von netzpolitik.org und den ganzen Gruppen, die damit beteiligt sind. Also die französische Gruppe La Quadrature du Net oder wie?
La Quadrature du Net.
Genau, und Open Rights Group in Großbritannien. Und die hatten damals schon am 1. Juli aufgerufen und haben gesagt, okay, Leute, nehmt Telefonhörer in die Hand, sprecht mit euren Politikern, da passiert was im Europäischen Parlament, und geht dagegen an. Und da hieß es dann von wegen, ja, 1. Juli, jetzt haben wir aber September. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Genau, wir haben ja noch gar nicht eigentlich richtig gesagt, weshalb man dranbleiben muss. Ihr müsst morgen eigentlich eure Abgeordneten anrufen, und morgen ist eigentlich auch sozusagen die letzte Chance, wenn man so will. Denn übermorgen wird es im Parlament beraten. Und was bislang passiert ist, ist, dass eben die Kommission ihren Vorschlag gemacht hat. Die EU-Kommission hat eben was ausarbeitet, dadurch, dass sie eben Anhörungen gemacht haben und das vorgeschlagen. Das ging darüber ins Parlament. Und das Parlament hat sich erstmal in Form ihrer Ausschüsse, also thematischer Ausschüsse, die von dieser ganzen Gesetzgebung betroffen sind. Das ist der Wirtschaftsausschuss, das ist Technologieausschuss und ein Innenausschuss, glaube ich, gewesen. Die haben dann erstmal daran rumgewurschtelt und halt neue Sachen reingebracht. Und das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Das heißt, dieses ganze Telekom-Paket besteht aus einzelnen Richtlinien, die zusammengefasst werden. Und also das sind so 5 an der Zahl etwa. Und für eine einzelne Richtlinie gab es zum Beispiel 900 Änderungsanträge. Also um diesen Prozess mal so ein bisschen zu verdeutlichen.
Kannst du mir die Zahl nochmal wiederholen? Wie viele Änderungen gab es?
900 Änderungsanträge für eine Richtlinie, die in einem Ausschuss beraten werden.
900 so. Stück. Und das Ganze ist entschieden worden?
Das ist eine Richtlinie von mehreren, die im Telekom-Paket vertreten sind. Und da hast du da Politiker, die teilweise in Fischereiausschüssen sitzen und irgendwie sich mit der Materie gar nicht,
auskennen
und so weiter. Genau. Die sind jetzt sozusagen morgen dran, die ganzen Unbeteiligten, übermorgen dran, die ganzen Unbeteiligten, weil es dort ins Plenum geht. Also genau, am 1. Juli war eben der Aufruf, die am 7. und 8. stattfanden im Juli, zu beeinflussen. Und dort haben sie sich dann feierlich gesagt auf einen Kompromiss geeinigt. Und das ist halt eben ein fauler Kompromiss, weil der eben Möglichkeiten vorsieht, die eben die graduelle Antwort bedeuten könnten. Oder eben auch Internetfilterung, weil das eben alles sehr wischiwaschi und schwammig formuliert ist. So, und jetzt gibt es quasi, also jetzt kommt es ins Plenum des Bundestages, das heißt, wo alle Parlamentarier, 900 Stück, 600 Stück in etwa sind das in der Zahl, 685 glaube ich, darüber abstimmen werden. Und sie werden nicht über das Paket als solches abstimmen, wie es jetzt der Ausschuss erarbeitet hat, sondern morgen, übermorgen wird es da auch wieder viele Änderungsanträge geben. Und da hat eben der durchschnittliche Parlamentarier keinen Peil von. Das kann man wirklich so sagen. Und also weil es ist innerhalb, also es ist auch, wie viele sagen, ein Konflikt der Generationen. Also da hast du eben mit einem konservativen Abgeordneten aus Schweden gesprochen, der zweitjüngste, 32, voll auf unserer Seite und so weiter. Und bloß nicht so laut reden, gegenüber ist ja der, auch von den Konservativen, sonst wäre ja nicht gegenüber, ehemalige Kultur. Minister aus Frankreich und der ist auch auf einer Veranstaltung zu dem Thema also richtig ausgeflippt. Also der hat warum man das denn sozusagen nicht filtern kann. Insofern innerhalb, also eine Fraktion, es ist halt dort sehr, sehr verschieden, wenn man dort eine Fraktion oder eine sogenannte Partei betrachtet, was ja auch ein Zusammenschluss von verschiedenen Parteien aus den einzelnen Ländern.
Länderübergreifend, genau.
Länderübergreifend, genau. Sind innerhalb einer Partei meistens die Meinungsunterschiede viel größer, als wenn man irgendwie die Parlamentarier aus einem Land nimmt, die aus den verschiedenen Parteien im EU-Parlament vertreten sind. Und das ist halt ein Wildwuchs schönsten Grades. Und dann findet übermorgen das Plenum statt. Und in dem Plenum werden sie eben viele Dutzend Änderungsanträge abstimmen. Da wird dann nicht großartig viel drüber debattiert. Sie werden vielleicht kurz vorgestellt und dann haben sie irgendwie ihre 2 Knöpfe oder 3 und sagen, sie sind dafür oder dagegen. Und wir haben eben uns die Arbeit gemacht, die meisten Parlamentarier sich nicht gemacht haben oder nicht machen können, weil sie irgendwie vielleicht auch nicht die Zeit und die Mittel haben, die ganzen Änderungsanträge durchgegangen und bewertet. Und genau das ist sozusagen unsere Voting-List, eine Abstimmungsempfehlung, die halt eben mit Plus-Plus, Null, Plus-Minus, also so ein Plus-Minus-System eben bewertet, wie gut wir als zivilgesellschaftliche Netzaktivisten Europas, viel Arbeit wurde eben, du sagst, in Frankreich gemacht, aber auch aus anderen Ländern. Und da gibt es auch noch kurze Kommentare neben zu den einzelnen Änderungsanträgen, was sie genau beinhalten. Und ja, das ist so in etwa das, was ansteht, dass man morgen eben als der Aufruf an alle, die unsere Parlamentarier wendet und eben denen sagt, worum es in etwa geht, also diese Kernpunkte, Filterung des Internets, Wegsperren von Usern und die Verpflichtung, dass Internetprovider darüber entscheiden sollen, welche Art von Inhalte legal oder nicht legal ist, also von Lawful und Unlawful Content. Das sind so die 3 Kernpunkte und darauf sozusagen aufmerksam machen, das kann nicht sein. Wir haben uns damit ausgiebig beschäftigt und da siehst du auch kurz die Kommentare, was die Änderungen bedeuten und sozusagen eben mal den Link zu schicken zu dieser Voting-List. Und dieser Link ist zu finden im Blog von netzpolitik.org. Da muss man mal kurz nach Telekom-Paket suchen oder eben schon auf die nächste Seite gehen. Ich denke mal, morgen früh werden wir da auch nochmal einen Artikel machen. Und man kann da einfach anrufen, die gehen da ran und sozusagen auch mal auf eine lockere Art sich da einfach. Da muss man sich nicht großartig verkrampfen, aber man muss auch nicht gleich die Leute anpowern, weil sie, meistens können sie sozusagen dafür nicht wieder rangehen. Und darauf lieb und nett verweisen. Und die kann man auch noch lieber da zu kurz nach dem Aufstehen anrufen. Also ich habe da heute Abend um 17:45 noch jemanden erreicht und das ist sozusagen noch eine Generation von, also müssen Aufmerksamkeit bei den Parlamentariern morgen generieren, was da genau jetzt droht und dass wir uns eben damit beschäftigt haben. Und der wichtigste Punkt bei diesen Gesprächen ist, dass sie einen bestimmten Änderungsantrag zustimmen, weil wir müssen ja nicht immer nur darüber meckern, was die anderen für Scheiße da reinschreiben wollen. Wir können ja auch mal darüber sagen, darüber reden, was man da eigentlich genau drin haben will, dass eben das, was wir nicht wollen, auch nicht eintreffen kann. Und da gibt es einen Änderungsantrag, der eben genau das sicherstellt und sagt, wir wollen keine Netzfilterung und graduellen Antworten vor allem haben. Und das ist der Änderungsantrag Nummer 138. Da müssen alle Parlamentarier zustimmen. Das ist sozusagen nochmal eine Kernmessage, die morgen rüberkommen soll.
Was sagt dieser Paragraph insbesondere?
Der sagt insbesondere, dass die Graduate Response, also eben das Aussperren von Internet-Usern dadurch, dass sie File-Sharing machen oder eben illegalen Content, also dafür abgemahnt wurden, dass man File-Sharing gemacht hat, vom Netz ausgeschlossen werden sollen.
Das klingt für mich nach totaler Zensur und für alle Hörer, die es nicht wissen, also wir haben ja aus Chaos Darmstadt die ChineseWall.ccc.de-Kampagne bei den Olympischen Spielen gestartet gehabt, wo wir darauf hingewiesen haben, dass Internetzensur in China existiert und seit nicht erreichbar sind und haben dieses Chinese Wall mit China in Verbindung gebracht. Aber im Prinzip ist es eine Zensurkampagne, die darüber hinausgeht und auch was gerade passiert. Zensur findet in Europa statt, vor unserer Haustür, in Nordrhein-Westfalen, irgendwo in der nächsten Stadt. Es ist Zensur und dagegen muss das Volk aufbegehren.
Ja, also genau, also sozusagen mit den Elan und Pathos, also ist mir ja schon fast peinlich, dass ich jetzt der Moderator mehr Pathos in die Geschichte bringt als ich.
Das ist mein Steckenpferd, was ich da umgesetzt habe, genau.
Es geht darum, eine Infrastruktur einzuführen und alle Internetanbieter dazu zu verpflichten, sich teure Geräte dazu anzuschaffen, also teuer und wirtschaftlich wäre jetzt nochmal so ein Argument, wenn man liberale Abgeordnete anruft oder eher konservative, die Struktur aufbauen müssen, mit der es möglich gemacht werden soll, bestimmte Inhalte von Kommunikation zu filtern, in gigantischem Ausmaß. Und das eigentlich nur, um sozusagen Urheberrechte durchzusetzen, wenn man das mal so als Rechtsabwägung betrachtet. Und das noch nicht mal erfolgreich sein wird auf absehbare Zeit, weil wir wissen, alle verschlüsselte Kommunikation, das ist explizit erlaubt und möglich und unter den Nerds weiß man auch, dass verschlüsselte File-Sharing-Protokolle schon längst üblich sind. Und ob es überhaupt realisierbar ist, in Echtzeit zu kontrollieren, welche Inhalte da durchfließen, also auch dabei zu bemerken, welche Art von Inhalt, welches Werk es ist, ob es legal oder illegal ist, genau dieses Werk oder diesen Inhalt zu bewerten, in welchem Kontext geschieht, das muss betrachtet werden. Also ist es eine eher privat geartete Kopie oder ist es eine öffentliche Verfügbarmachung, weil erstmal kommt da ja nur irgendwie so ein Brief vorbei.
Lass mich das nochmal zusammenfassen, was ihr als Aktion also geplant habt oder was angestrebt ist. Die nächsten Tage, also Mittwoch passiert es.
Mittwoch morgen um 11.30 Uhr ist schon der Punkt dran.
Also ist schon passiert,
morgens
genau.
Morgens um 10 fängt ja auch die Sitzung an, da kann man da auch keinen großen
Einfluss machen. Also im Prinzip ruft ihr auf, dass jetzt die Politik angerufen werden sollen. Ihr habt eine Telefonliste auf netzpolitik.org, das ist auch nichts Widerrechtliches, sondern die Politiker haben ihre Büros, sind der Bürger nur, die haben wir gewählt, also wir sind das Volk, wir dürfen diese Politiker anrufen, den Hinweisen wegen, bitte stimmen in unserem Namen ab. Ihr könnt draußen natürlich auch selber agieren, indem ihr also diese Message weiterbringt, indem ihr auch bloggt über dieses Thema. Je mehr Leute bloggen, je mehr Leute also in dieser Blogger-Szene gehighlightet wird, desto mehr hat es eine Kaboom-Wirkung nach draußen, sage ich mal so, dass die Medien auch reagieren oder die Politiker feststellen, da ist was, eine Unterschriftenaktion und das ganze Ding ist, wie gesagt, europaweit. Ja,
ja, also der Kernpunkt, das Anliegen, was sozusagen morgen kommuniziert werden muss, ist, da passiert etwas und da werden Interessen vertreten, ungemerkt aller Öffentlichkeit, die quasi chinesischer Zensur gleichkommen, wenn man also im technischen Sinne. Und dass eben die Änderungsanträge, dass dort eine Votingliste haben, die genau das verhindert, die alle Beiträge kurz vorstellt und bewertet unter den Gesichtspunkten der Internetfilterung und eben den Änderungsantrag 138 unbedingt zuzustimmen. Und genau dieser Link zu den ganzen Parlamentariern, die man anrufen kann, einfach mal kurz anrufen, braucht man gar nicht großartig lange reden, sondern nur mal so in 2 Minuten, 3 Minuten das Anliegen verdeutlichen und auf diese Abstimmungsliste verweisen. Dann sagen sie, oh ja, schickt uns die bitte per Mail, schauen wir uns mal an, irgendwie wie das ist und so. Und dann gleich eine Mail hinterher schicken und sagen, hier, guck mal, da ist der Link dazu. Und ich leider auf netzpolitik.org sind so viele Artikel, das ist schon wieder auf der nächsten Seite. Dann muss man unten auf Weiterklicken, wenn man auf netzpolitik.org geht, um das zu finden. Aber ich verspreche mal, dass ich noch heute Nacht, ich sag mal in der nächsten Stunde, halben Stunde vielleicht, nochmal einen Kurzaufruf dazu auf
netzpolitik.org. Genau, es ist ja nicht zu spät. Ja. So, Wetterfrosch, ich bedanke mich bei dir, dass du angerufen hast. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, deswegen muss ich jetzt. So, ich gehe jetzt mal live wieder rein. Ihr hört Cera da heute live aus dem Studio in Darmstadt. Am Mikrofon ist der Goffer und der Ristecker ist auch im Studio. Das war jetzt ein Interview, was wir geführt haben in der Sondersendung Ara da vor 2 Wochen mit Wetterfrosch. Da ging es um das Telekom-Paket. Mittlerweile sind wir drüber hinaus, das heißt, die Abstimmung ist gelaufen. Details zur Abstimmung kann man nachlesen auf netzpolitik.org. Wie gesagt, es waren 900 Änderungsanträge, ein Teil der Änderungen sind durchgegangen, die wir wollten, ein Teil haben es nicht geschafft. Auf der Seite kann man eine Highscore-Liste betrachten von den Politikern, wie sie gestimmt haben. Netzpolitik.org hat sich einen Algorithmus ausgedacht für die Bewertung. Es ist ganz interessant, am besten einfach mal reinklicken und reinschauen.
So, jetzt starten wir aber wieder in unsere aktuellen Live-Gäste und zwar mit einem Musikwunsch. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert, wenn ich den Knopf drücke, aber ich habe gehört, es sei wohl, wie soll man das ausdrücken, es sei wohl irgendwie die Hamband oder so. Also so richtig hundertprozentig habe ich es auch nicht realisiert.
Is anybody using this frequency, please? CQ, CQ, CQ. Hello, CQ, CQ, CQ. You wake up every morning, you go to work, then home again, that old routine. Turn on your TV, although they never show a single thing you haven't seen. Checking out the internet's no fun no more, it's all just ads and spam. You're looking for adventure, well you could become a ham. Come join us on the airwaves, surf the skies and find new friends. Let the world unfurl before you, you'll be the one who sets the trends. 'Cause you're not like those poor old wage slaves. Change your life and start anew. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too. Friendly folk from far off lands of which you've never even heard. Pick up local knowledge about all those world events that just occurred. Turn your hand to contesting, adrenaline starts coursing through your veins. Drink the finest of champagnes. Come and join us on the airwaves. Surf the skies and find new friends. Let the world. wisdom fell before you. You'll be the one who sets the trends. 'Cause you're not like those poor old wage slaves. Change your life and start anew. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too. Come and join us on the airwaves. Surf the skies and find new friends. Let the world unfurl before you. You'll be the one who sets the trend. 'Cause you're not like those poor old wage slaves. Change your life and start anew. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too.
CQ, CQ, CQ. Hello, CQ, CQ, CQ.
Ich will nochmal darauf hinweisen, ich bin nicht dran schuld. Wer hat mir das denn mitgebracht? Wer ist denn daran schuld? Macke, ich sehe einen Finger auf dich zeigen. Ja, ich höre auch keine Antwort. Achso, ja, es könnte daran liegen, weil ich euch noch nicht hochgezogen habe.
Ja, so ist das auch viel einfacher, so höre ich mich auch selber. Die Vollschuld bin natürlich ich, klar. Das ist von einer Band aus Schweden, die auch sehr erfolgreich an internationalen Wettbewerben teilnehmen, also an Contesten, wo man probiert, möglichst viele Verbindungen innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden zu machen. Und da haben sich so ein paar Leute gefunden, die haben gesagt, hey, wir machen doch auch Musik und wir können doch mal zusammen Musik machen. Haben das dann auch gleich getan und dann auch mit das Hobby verwurstet in der Musik. Und unter anderem kommt dann sowas dabei raus, wobei das Video zu dem Lied ziemlich genial ist. Also man sieht die dann auf einem, ich weiß gar nicht wie hoch, der Mast ist 50 Meter, irgendwas zwischen 40 und 50 Meter und steht da im Smoking ganz oben an dieser riesen Antenne. Und ein bisschen weiter unten, so 6-7 Meter weiter unten, wird dann noch Sekt getrunken. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll, diese Antennenanlage in Schweden.
Ja, ich habe auch gehört, das wäre quasi ein YouTube-Video.
Ja, also das ist von der Gruppe Hamband, nennen die sich. Die gibt es unter hamband.com zu sehen. Und die haben natürlich auch auf diversen Internetportalen ihre Lieder und ihre Videos eingestellt, unter anderem auch auf YouTube.
Möchtest du nicht vielleicht mal sagen, wo es das auch kriegt? Also ich meine, oder kann man da einfach Hamband eingeben und findet das sofort?
Also Hamband eingeben sollte vollkommen reichen. Man sollte das sofort finden, wenn man das auf YouTube eingibt. Und dem hektischen Tippen nach kann ich diese Frage in genau 3 Sekunden voll und ganz beantworten. Es müsste das zweite Video sein. Das erste ist ein anderes, wo man dann auch ein bisschen Morsen lernen kann. Also werden auch ein paar Buchstaben gezeigt und ein bisschen Morsecode dazu.
Morsecode ist, glaube ich, so ein Stichwort. Ich denke, VT wollte uns doch jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen was über die Techniken des Amateurfunks erzählen.
Die Techniken des Amateurfunks. Ich weiß jetzt nicht genau, was du dir darunter vorstellst. Frag doch mal was Genaueres. Dann können wir auch viel passender antworten.
Ich nehme dir mal ein Stichwort. Das ist ja nicht ganz so schwer. Ich meine, ihr seid ja Abkürzungen gewöhnt. MFSK.
MFSK, okay. Ich weiß auch, woher im Moment gerade dieses Stichwort genau kommt. Du siehst es zumindest mal vor dir und hast es einfach nur abgelesen. MFSK,
Multifrequency Shift Keying.
Shift Keying, genau. Eine digitale Betriebsart, da darf ich auch kurz auf die aktuelle CT verweisen. Dort gibt es, wenn ich es richtig weiß, 4 Seiten Abhandlungen über digitale Betriebsarten im Amateurfunk. Einfach was man da mit der Hilfe von Computern alles anstellen kann an Betriebsarten. Also alles, was über CW und Sprache drüber hinausgeht. Da ist es auch erklärt. MFSK ist eine der vielen Variationen an digitaler Betriebstechnik. Also im entsprechenden Falle setzt sich das Ganze aus 16 oder 32 Tönen zusammen. Genau. Genau, das war ein kurzer Ausschnitt.
Und was wollte er uns da jetzt mitteilen? Oder S oder wie auch immer? Was ist da jetzt gerade abgelaufen?
Das waren einfach digitale Übertragungen. Das waren irgendwelche Zeichen. Das Ganze ist kodiert in 16 bzw. 32 Tönen. Ist recht schmal von der Bandbreite her, die dafür genutzt wird. Und was genau an Text jetzt übertragen würde, kann ich nicht sagen. Ich habe das Fall nur irgendwo runtergeladen, habe es nicht selbst erzeugt. Das jetzt live zu dekodieren, wäre auch etwas schwieriger. Kann ich so jetzt nicht sagen.
Ich habe die Software noch nicht auf meinem Notebook. Aber man muss sich überlegen, wie kann ich denn analog Daten übertragen? Das hatten wir schon mal. Modem, vielleicht kennt noch irgendjemand das. Fax, gutes Beispiel. Das Datenklo kennen ja noch einige, da hat man auch über eine Telefonleitung analog Daten übertragen. Das machen wir im Funk natürlich auch. Man kriegt ja jetzt nicht so die brachialen Datenraten hin wie 802.11n, 300 Mbit Brutto-Datenrate im WLAN. Man gibt sich damit ein bisschen weniger zufrieden, da kann auch so ein Einstieg mal 9600 Baud Simplex haben.
Ist aber noch immer sauschnell. Also ich muss sagen, ich habe digitale Betriebsarten vor einem Monat ungefähr das erste Mal gemacht und ich kam mit dem Tippen kaum hinterher, also fürs Chatten reicht es vollkommen aus.
Also ja klar, Videos runterladen ist dann natürlich ein bisschen anstrengend oder so Webseiten, die dann mal 800 Kilobyte haben. Das kann schon mal dauern und so eine Roundtrip-Zeit bei dem Ping kann auch mal 20, 30 Sekunden Frankfurt-Nürnberg. Aber man hat ja Zeit, man hat es ja nicht eilig, bis die Pakete ankommen.
Ja stimmt, also Ping über Brieftaube ist immerhin noch langsamer. Gut, jetzt haben wir eine digitale Betriebsart. Ich habe aber da noch irgendwie drei weitere Betriebsarten. Mit welcher möchtest du denn da starten, VT?
Wenn ich es richtig sehe, hast du nur digitale Betriebsarten bei dir vorliegen. Was anders gab es gar nicht, weil analoge Betriebsarten, sprich ganz normalen Sprechfunk, machen wir hier jetzt ja auch. Das brauchen wir ja auch nicht mehr irgendjemandem vorzuführen, wie denn das klingt. Das klingt jetzt so oder halt nur etwas verrauschter.
Machen wir doch mal andersrum. Spiel doch mal einen Pfeil ab. Wir müssen raten, was das ist.
Nein, eigentlich will ich jetzt erst nochmal auf den analogen Sprechfunk zurück. Ich meine, ihr behauptet, es wäre ganz normal, wie man sich normalerweise unterhält. Aber also das, was ich da aber schon gehört habe, klang aber ein bisschen anders. Gut, die Tonlage war jetzt die gleiche, aber der Rest war schon sehr faszinierend. Ihr seid drei Leute, spielt doch mal für zwei Sekunden eine Hallo, wie geht's, wie ist das Wetter bei euch? Message.
Ja, können wir gerade überlegen, das könnte man ungefähr machen wie in einem Contest, wo es halt auf Geschwindigkeit ankommt. Da würde es dann ungefähr so aussehen, Siki Contest, Delta Alpha Zero, Charlie. Und dann meldet sich die Gegenstation.
Ja, VT meldet sich dann wie?
Delta Oscar One, Golf Victor Tango.
5-9, Delta 23, thanks, QRZ. Das wäre eine ganz, ganz kurze, ganz schnelle Verbindung.
Okay, und ihr behauptet also, das wäre wie ganz normales Gespräch?
Das ist wie ein normales Gespräch, zum Beispiel von zwei IP-Paketen oder zwei Routern, die sich miteinander unterhalten. Die müssen ja auch Daten austauschen.
Ist aber jetzt nicht wirklich die menschenverständliche Ebene.
Es ist schon menschenverständlich, aber es ist natürlich für viele Leute, die es nicht gewohnt sind, relativ schwierig. Also was wird ausgetauscht bei einer Amateurfunkverbindung? Natürlich die Rufzeichen, die ja weltweit eindeutig sind. Dann ein Rapport, also wie gut ist man zu verstehen? Wie gut ist das Signal? Wie hoch ist die Signalstärke? Das war dieses 5-9. Also die 5 steht dafür, dass es wunderbar zu verstehen ist und 9 für eine ausgezeichnete Signalstärke.
Es sollte ja auch nicht unzuverständlich sein, wenn man sich gegenüber sitzt.